Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Warum man von Vincent van Gogh mehr übers Gärtnern lernen kann als aus allen redseligen Ratgebern zusammen, das erfährt man in Stefan Rebenichs Buch Der kultivierte Gärtner, das im Übrigen schon selbst eine Augenweide ist. Stefan Rebenich schreibt eine Gartenkolumne für die FAZ. Er ist Professor für alte Geschichte und Rezeptionsgeschichte der Antike an der Universität in Bern und dort bin ich auch mit ihm verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Rebenich.
Guten Morgen.
Hat denn für Sie die Gartensaison schon begonnen oder geht die für so einen Passionsgärtner ohnehin das ganze Jahr durch?
Also konkret hat die Gartensaison für mich noch nicht begonnen, weil ich zurzeit noch im Berner Oberland bin, auf 1200 Metern. Ich schaue gerade aus dem Fenster auf eine Schneelandschaft. Also mein Garten vor der Tür liegt ja so noch unter 10, 15 Metern Schnee. Ich muss mich leider noch gedulden, freue mich aber dann zu Beginn des Semesters in Bern zu sein, also ab nächster Woche, wo der Frühling wahrscheinlich schon eher seine Vorboten geschickt hat.
Jetzt war das Gärtnern ja, wenn ich mich so in meine Kindheit zurückerinnere, da hatte ich zwar auch ein Beet im Garten meiner Eltern, aber ansonsten war das nicht so angesagt. Wer so einen Schrebergarten hatte, der galt ein bisschen als spießig. Heute hat jeder Intellektuelle einen und alle anderen machen Urban Gardening. Was halten Sie denn von solchen Trends?
Also ich halte es für sehr wichtig, gerade jetzt mit Blick auf die Situation in Deutschland, wenn man sie etwa mit England vergleicht, wo das Gärtnern natürlich integraler Bestandteil der kulturellen, ja sogar der nationalen Identität ist. In Deutschland, denke ich, bestand Nachholbedarf und besteht auch weiterhin Nachholbedarf. Und ich sehe diese neuen Experimente, die unternommen werden, sehr, sehr positiv, weil sie eben auch Formen des gemeinschaftlichen Gärtnerns unterstützen. Sie haben es genannt, Urban Gardening ist dafür ein Beispiel. Und ich denke, diese Formen des gemeinschaftlichen Gärtnerns, aber selbstverständlich auch der individuelle Gärtner, der seinen Schrebergarten oder seinen Hausgarten bestellt, leistet natürlich auch einen wichtigen Beitrag zur Ökologie und von daher, auch wenn man das große Ganze sieht, sind diese Bewegungen hinaus ins Grüne, zum Garten, den Spaten in die Hand zu nehmen, aus meiner Sicht also nachdrücklich zu begrüßen.
Und in Ihrem tollen Buch, da lernt man ja, dass es vieles auch schon ganz lange oder schon mal gab. Das ist ja wirklich so ein Füllhorn, dieses Buch. Es geht querbunt durch die Kulturgeschichte, durch die Jahreszeiten. Wir können da eigentlich mal nur so an einzelnen Blüten schnuppern, die Sie ausgestreut haben. Aber wenn wir eben mal in die Geschichte gucken, dann sieht man, dass manches, was jetzt eben in so hippen Urban Gardening-Projekten auftaucht, wie das Hochbeet, eigentlich eine Erfindung der frühen Hochkulturen ist. Wie kam das, dass die Maya und Azteken schon das Hochbeet so mochten wie heute die Großstädter?
Ja, für die frühen südamerikanischen und mittelamerikanischen Kulturen war das Hochbeet eine notwendige Form einer ertragreichen landwirtschaftlichen Produktion. Es war notwendig, um letzten Endes die Erträge zu erzielen, die man brauchte, um die Ernährung sicherzustellen. Heute ist es natürlich viel mehr trendy, was nicht nur positiv zu sehen ist. Und deshalb argumentiere ich auch in meinem Buch, wie wichtig es ist, dass man sich immer in die Tradition stellt, die historische Perspektive hat und nicht immer notwendigerweise dem letzten Schrei hinterherläuft, sondern sich versucht, mit der Erfahrung, auch dem Wissen und vor allen Dingen auch den unzähligen Angeboten, die über Generationen uns mit Blick auf Gartenbau zur Verfügung gestellt werden, kreativ, selbstständig auseinanderzusetzen.
Und wenn da mal jemand nicht die Tradition pflegt, dann kann das auch richtig hoch hergehen. Da ist auch eine schöne Geschichte, die Sie erzählen, wie der Garten zum Ausdruck politischer Konfrontationen wird, wie der Rosengarten im Weißen Haus. Was hat denn Melania Trump da falsch gemacht?
Ja, also ich denke, sie hat relativ wenig falsch gemacht. Sie ist in diesem Rosengarten mitsamt ihrem Mann, dem Präsidenten, abgestraft worden. Wahrscheinlich ist die Wahrnehmung dieses neuen Gartens, der eingegriffen hat in bestehende Strukturen, dadurch konditioniert gewesen, dass man die gesamte Präsidentschaft in toto abgelehnt hat. Man hat letzten Endes diesen idealen Garten, den angeblich Jacqueline Kennedy erschaffen hatte, als überzeitlichen Wert dargestellt, eine völlig naive Vorstellung entwickelt und auch vertreten, dass der Garten sich nicht verändern dürfe. Aber wie gesagt, das ist eine politische Aussage gegen Trump, die letztlich nicht der gartenarchitektonischen oder auch gartenhistorischen Beurteilung dieses Projektes, was ja auch Melania Trump überhaupt nicht allein initiiert hat und wo es auch bereits schon Vorstudien vor der Präsidentschaft gab, umgesetzt hatte.
Aber es geht bei Ihnen natürlich nicht nur um Gesinnungen oder auch Weltanschauungen, eben die sich im Garten ausdrücken. Manchmal haben Sie auch Beispiele, wo ein Garten eben auch eine quasi literarische Übersetzung sein kann. Friedrich II., der hat in Sanssouci nach den literarischen Texten von Horaz und Vergil einen Locus Amoenus geschaffen. Was hat es damit auf sich?
Ja, also ich denke, das ist auch sehr wichtig. Das ist etwas, was wir leicht aus dem Blick verlieren, dass die europäische Gartentradition natürlich in die Antike zurückgeht und dass die Auseinandersetzung jetzt nicht nur mit konkreten Formen des gärtnerischen Schaffens, sondern auch mit Elementen, die uns die antike Literatur und Philosophie überliefert hat, letztlich die Tradition geprägt, beeinflusst hat, die für uns auch heute mit vielen Brechungen und Umsetzungen nach wie vor von großer Bedeutung ist. Und wenn Sie sich die Gärten nun seit der Renaissance anschauen, in Gesamteuropa, dann hat man immer wieder Zitate, Elemente, die aus der antiken Literatur stammen, die man eben aufgreift und in den Garten stellt. Seien sie nun Elemente nun der literarischen, der historischen Bildung, wie ich es jetzt mit Blick auf Sanssouci, wie Sie es ausgeführt haben. Aber letztlich kann es natürlich auch die Frage sein, was Gärtnern für mich persönlich bedeutet. Und da hat in der Tat die antike Tradition auch das eine oder andere für uns zu bedeuten.
Und viele Dichter und Denker haben sich auch vom Garten immer wieder inspirieren lassen. Da haben sie sich auch einige genauer angeschaut. Gerade wenn man nach England schaut, Vita Sackville West war mir eingefallen, dann finde ich bei Ihnen Ihre Freundin Virginia Woolf. Die war eigentlich ein Großstadtkind, lebte aber am Land. Aber eine richtig gute Gärtnerin war sie nicht.
Ja, also das, ja, das zeigt ja genau die Dynamik des Gärtnerns, dass letzten Endes die großen Ikonen der Gartenarchitektur entweder zu ihrer Zeit oder danach auch immer umstritten gewesen sind, weil letztlich der Garten sich nicht nur mit den Jahreszeiten, sondern auch mit den Moden, mit den Vorlieben, die wir haben, verändert. Und das gilt natürlich auch für die großen englischen Gartenarchitektinnen und Landschaftsgärtner, die einerseits verehrt worden sind, andererseits aber auch heftig kritisiert worden sind.
Jetzt würdigen Sie am Ende Ihres Buches auch nochmal die Funktion des Gartens für die Gesellschaft. Das hat ja auch in Corona nochmal zugenommen, dass man wirklich eigentlich alle beneidet hat, die sich da zum Teil im Garten tummeln konnte. Aber viele Menschen haben gar keinen Garten oder können keinen haben. Wie können die denn trotzdem die Gartenlust pflegen?
Ja, also ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Corona hat die Bedeutung und die Wichtigkeit des Gartens als Ort der Selbstverwirklichung, aber auch der Freiheit auf der einen Seite, zugleich aber auch als Ort des Rückzuges, der Erholung, noch einmal ganz anders in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Und in der Tat, einen Garten zu besitzen, ist natürlich auch eine soziale Distinktion. Wie Sie gesagt haben, nicht jeder kann sich einen Garten leisten. Was ich deshalb denke, ist, dass neue Formen des gemeinschaftlichen Gärtnerns gepflegt werden müssen, ausgebaut werden müssen. Das ist zum einen natürlich die Urban Gardening, was Sie angesprochen haben, ganz am Anfang. Aber selbstverständlich auch die Schrebergärten haben ja einen neuen Zulauf. Und sie werden heute jetzt nicht mehr als spießig und kleinbürgerlich diffamiert, sondern sie sind für viele Familien, die sich eben, weil sie im urbanen Kontext nicht die Mittel mehr haben, um sich ein Haus mit Garten oder Gartenanteil zu leisten, eine Alternative, um eben zu gärtnern.
Jetzt haben Sie wirklich ein tolles Buch geschrieben, Herr Rebenich. Aber mal ehrlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es doch für die Persönlichkeitsentwicklung fast besser, ein Beet umzugraben, als das sich mit dem Buch hinzusetzen. Oder soll man das dann hinterher lesen?
Ja, Sie sollen beides tun. Sie sollen das Beet umgraben, aber Sie sollen auch das Buch lesen. Wie ich ausgeführt habe, die Gartenbildung ist die Voraussetzung, dass man erfolgreich gärtnern kann. Und Gartenbildung enthält natürlich die botanischen Kenntnisse, die gartenbaulichen Kenntnisse, aber sie setzt auch voraus, dass ich mich als einzelne Gärtnerin, als einzelner Gärtner in Beziehung setze zu der Tradition, mich mit den Vorstellungen, den Ideen auseinandersetze, auch kreativ auseinandersetze, um meinen eigenen persönlichen, individuellen Gartenstil zu entwickeln, der dann auch nicht immer gleich bleiben muss, der sich im Laufe meiner persönlichen Entwicklung auch verändern kann, der sich verändern wird, wenn man den Standort wechselt. Das ist selbstverständlich, aber wichtig ist, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten als Gärtnerin und Gärtner, die Fähigkeit dann eben auch zu experimentieren, Rückschläge genauso zu ertragen wie Erfolge feiern oder sich zumindest darüber zu erfreuen. Aber dazu braucht es immer auch die kulturgeschichtliche, die historische Perspektive.
Und die finden wir in Ihrem Buch, Stefan Rebenich. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Ich danke auch, ganz herzlichen Dank.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Der kultivierte Gärtner, die Welt, die Kunst und die Geschichte im Garten beim Verlag Klett-Cotta erschienen.